Ich öffnete den einen und holte den Inhalt, zwei zusammengeheftete Stapel von je etwa 20 Seiten, heraus. Als ich sie näher in Augenschein nahm, musste ich grinsen. Wie es schien, hatte Rütli Farm seinerseits die Dienste eines Industriespions in Anspruch genommen, um den großen Konkurrenten Pfizer auszuspionieren. Ich überflog den Text. Es ging darin um Versuche mit einer Reihe neuer Medikamente, die mit den Codenamen Rasputin 1 bis Rasputin 92 bezeichnet waren. Allerhand Nebenwirkungen waren aufgelistet. Einige davon hatte jemand mit Rotstift unterstrichen und mit Ausrufezeichen am Rand markiert. Ausführlichen Raum nahmen neurologische Befunde ein, die ich nur halb verstand. Auf diesem Gebiet musste sich in den letzten 6 Jahren allerhand getan haben. Die Papiere kamen auf jeden Fall mit. Es folgten etliche eng bedruckte Seiten, die auf den ersten Blick wie Sonderdrucke aus medizinischen Zeitschriften aussahen. Auf den zweiten erkannte ich, dass die Texte nur entsprechend formatiert worden waren. Offenbar waren sie noch unveröffentlicht. Es ging um etwas, das JAS oder Juveniles Aggressionssyndrom genannt wurde. Davon hatte ich noch nie etwas gehört, also wanderten auch diese Unterlagen auf den Stapel. Außerdem fand sich zu meinem nicht ganz geringen Erstaunen noch eine Diskette in dem Umschlag. Eine ganz normale 3,5-Zoll-Diskette, auf deren Etikett mit Bleistift JAS gekritzelt stand. Was fing jemand in einem Büro ohne Diskettenlaufwerk mit einer Diskette an? Rätselhaft. Und auf jeden Fall ein Beutestück. Der andere Umschlag war leer. Das war einigermaßen verstörend. Ich drehte ihn um, kontrollierte das Datum. Danach war dieser Brief Ende September angekommen, gut 2 Wochen vor der Entführung Christinas. Wenn das nicht zu Argwohnanlass gab, dann wusste ich nicht, was sonst. Ich vergewisserte mich noch einmal, dass ich jedes Blatt Papier, das ich im Safe befand, in Händen gehabt hatte und überlegte, was ich tun sollte. Weil mir nichts einfiel, beschloss ich, zunächst einmal die bisherige Beute einzustecken. Ich faltete die Kopien zusammen und wollte sie unter das Oberteil meines Trainingsanzuges schieben, wo ich in weiser Voraussicht eine große Tasche für derlei Dinge befestigt hatte. Allerdings hatte ich dabei offenbar ein wenig hastig gearbeitet, denn eine der Sicherheitsnadeln hatte nicht richtig gegriffen, wodurch eine der oberen Ecken nach unten umgeknickt war, ohne dass ich es bemerkt hatte. Ich stand auf, um meine Kleidung gerade zu ziehen und den Schaden zu beheben. Und wie ich so dastand und unter dem Brustteil meines Trainingsanzuges herumnestelte, kam mir die unspektakuläre Aussicht über Sphäawägen auf unerwartete Weise zugute. Ich sah ein Polizeiauto um die Ecke biegen. Das hätte mich nicht weiter beunruhigt, es ist schließlich normal, dass die Polizei des Nachts durch Stockholms unsichere Straßen patrouilliert. Aber ihm folgte ein zweites. Beide hielten unter mir. Die Aufschrift »Police« war sogar von hier oben lesbar. Scheiße. Ganz, ganz große Scheiße. Ich sah auf die Uhr. Es war 3:15. Ich war seit fast 2 Stunden zu Gange. Eine gute Stunde hatte ich allein vor dem geöffneten Safe verbracht. Falls ich beim Betreten der Räume oder beim Öffnen des Tresors Alarm ausgelöst hatte, war es ausgesprochen skandalös, dass die Polizei erst jetzt angerückt kam. Wie auch immer. Rückzug war angesagt. Ich verstaute meine Beute vor der Brust, legte ein paar Dinge so zurück an ihren Platz, dass der Schreibtisch unberührt aussah, und schloss die Safe-Tür wieder. Wobei ich, gehässig wie ich sein kann, die Visitenkarte mit der Kombination mit einschloss. Dann steckte ich die Taschenlampe ein und kehrte ans Fenster zurück, um mir die Bescherung anzusehen. Es waren insgesamt 4 Polizeiwagen, und das waren nur die, die ich sehen konnte. Ohne Zweifel näherten sie sich dem Hochhaus von allen Seiten. Ich jedenfalls hätte das getan. Ich huschte nach vorn in den Empfangsbereich. Die Stockwerkanzeigen über den Fahrstühlen leuchteten in ruhigem, fahlem Weiß. Und sie hatten sich bis jetzt noch nicht bewegt. Immerhin. Aber es konnte sich nur noch um Minuten handeln, bis die Zahlen anfingen würden, hochzuzählen. Die reglosen Ziffern im Blick zückte ich den Schraubenzieher. Ein paar Minuten blieben mir noch. Wahrscheinlich war man noch dabei, den Hausmeister aus dem Bett zu holen oder dergleichen. Und wenn ich mich einfach im Luftschacht versteckte? Ein Glockenton, ganz, ganz weit entfernt, aber trotzdem lauter als mein Herzschlag, ließ mich aufsehen. Tatsächlich. Einer der Aufzüge hatte sich in Bewegung gesetzt. Und jetzt folgte ihm ein zweiter. Ich gab die Idee mit dem Lüftungsschacht auf und war wie der Blitz am Notausgang und im Treppenhaus. In weiser Voraussicht hatte ich ein Holzstück in die Tür geklemmt und sie so am Zufallen gehindert. Ich brauchte sie einfach nur zu öffnen und hinter mir zuzuziehen. Während ich unten schon die Schritte von wenigstens 5 Männern hörte, die die Treppe zu Fuß hochkamen, huschte ich ins Stockwerk darunter und suchte in der Praxis von Dr. Henrik Übersen Zuflucht, die ich eigentlich nie wieder zu betreten vorgehabt hatte. Und diesmal dauerte das Öffnen des Schlosses nicht einmal 5 Sekunden. Mein Plan war eine Variante der Sache mit dem Lüftungsschacht. Mich verstecken und warten, bis sie wieder abzogen. Hochhäuser sind schnell abgeriegelt, sie zu durchsuchen ist aber denkbar aufwendig. Erst recht, wenn die Suche gründlich vonstatten gehen soll und der Gegenstand der Suche es darauf anlegt, nicht gefunden zu werden. Spätestens, wenn morgen früh die ersten Angestellten an ihre Arbeitsplätze zurück wollten, würden sie aufhören müssen. Und dann würde ich es irgendwie schaffen, ungesehen zu verschwinden.